Ein Gespräch über Visionen mit Chris Plantner. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer wieder in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. In der vorletzten Episode, der 214, finden Sie wie immer auf leben-führen.de/episode 214 oder Sie ticken auf Ihren Podcast-Player zweimal zurück. Da habe ich nochmal über den Zusammenhang oder die Begriffe nochmal in Zusammenhang gebracht, und zwar Vision, Ziele, Plan, Schritte, und wenn Sie die nicht mehr eben, also wenn Sie die noch nicht gehört haben, empfehle ich zweimal zurückzuklicken, dass Sie sich die einmal anhören. Wer das mal praktisch machen möchte, also wer sagt, ja, ich verstehe das schon, dass die Leute und ich ja auch, also Sie ja auch Ziele brauchen, um überhaupt irgendwie wirksam zu sein oder mindestens mal um rauszufinden, ob wir wirksam waren. Aber ich hätte ganz gerne da irgendwie mal das, also ich hätte das gerne mal in einer Gruppe gemacht und ich hätte ganz gerne mal so eine funktionierende, in der Praxis erprobte Strategie. Den lade ich ganz herzlich ein zur Teamziele-Challenge. Die läuft auch 2019 wieder. Das ist dann die vierte Teamziele-Challenge in der Folge. Wenn Sie mitmachen wollen, lade ich Sie ganz herzlich ein. Die ist für die Abonnenten kostenlos, und zwar alles Weitere finden Sie auf leben-führen.de, und das ist der Teil für Sie zum Mitmachen, das ist für die Aktiven. Wie komme ich denn da jetzt raus? Und für alle anderen habe ich mir heute jemanden ins Interview eingeladen, einen hochkarätigen Firmengründer, jemand, der 6, 7, 8 Firmen gegründet hat, wenn ich auf das Xing-Profil schaue, der den Debitor gegründet hat und der jetzt den Kontist gegründet hat, falls Ihnen das bekannt vorkommt. Ja, das stimmt. Ich hatte ihn schon mal im Out-Podcast im Interview. Alles Weitere finden Sie, also auch den Link dahin und den Link zu seinem Xing-Profil finden Sie auf leben-führen.de/episode 216. Ganz herzlich willkommen, Chris Plantner.
Ich grüße dich, hallo.
Ich grüße dich, hallo, vielen, vielen Dank, dass das nochmal klappt. Wir hatten uns ja schon mal im März im Out-Podcast im Interview. Wer das hören möchte, olafkapinski.com/out017 verlinke ich auch in den Shownotes. Und jetzt hast du ja schon Firmen von signifikanter Größe mehrfach gegründet. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Gib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern so einen groben Abriss von den Firmengrößen, wo du bisher unterwegs warst.
Die zwei, die ich wirklich, die jetzt größer waren, ich glaube von den Mitarbeiterzahlen war Debitur 50 Leute, allerdings europaweit aufgestellt, einige als wir noch Freemium-Modell waren, einige 100.000 Kunden und so, ne? Das sind wir in dem Bereich. Bei Kontist sind wir jetzt knapp 40 Leute. Ich habe davor auch schon kleinere Startups gegründet, das waren dann aber meistens, da waren wir mal 10, 15 Mann. Oder mein allererstes Venture war kein klassisches Startup, war eine Cocktailbar. Da waren wir dann zu dritt, die wir es gegründet haben. Ich habe auch dann schon in größeren Unternehmen gearbeitet. Klassischerweise eines der größten war Dentsu. Das ist eine japanische Werbeagentur. Die haben, glaube ich, in Tokio 6.000 Mitarbeiter. Ich habe allerdings in deren Brüsseler Büro gearbeitet, wo wir 300 waren oder so. Das war dann aber jetzt nicht meine eigene Firma, sondern die Digitalsparte für die aufgebaut. Ne? Aber das sind so ein bisschen Erfahrungshintergründe.
Genau, die Zahlen waren mir jetzt ganz wichtig, weil ich möchte jetzt mal mit jemandem aus der Praxis darüber sprechen, wie wir das denn machen, also lebend und in Farbe, dass wir die Vision, die wir im Kopf haben, an unsere Mitarbeiter rankriegen. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Wir bleiben mal beim Kontisten und vielleicht auch beim Debitor, müssen wir mal sehen, ob wir ein zweites Beispiel brauchen. Beim Kontist. Kontist ist eine Banking-Applikation. Ist eine Applikation, die mein Smartphone quasi zu meiner Bankzentrale umfunktioniert, wo alles drin ist, und seitdem brauche ich überhaupt gar keine Bankzentrale mehr. Und der Kontist ist für Freiberufler kostenlos. Und wer jetzt so ein bisschen nicht, also sich der Tragweite dieser Aussage klar ist, normale Konten von den bekannten Kreditinstituten kosten für Freiberufler immer einen Haufen Geld und wirklich einen Haufen Geld. So, also das ist das Modell von Kontist. Was ist denn, als es losging oder vielleicht sogar jetzt noch, was ist denn deine Vision dabei? Beschreib uns die doch mal.
Also nicht jetzt unbedingt die Vision, wie wir sie dann später abstrahiert und quasi aufgeschrieben haben, aber eigentlich ging es mir darum, Selbstständigen das Leben leichter zu machen. Warum? Habe ich schon die letzten 15 Jahre habe ich eigentlich in dem Bereich erst gearbeitet. Man muss dazu auch wissen, ich bin das allererste Mal jetzt bei Kontist angestellt, sonst war ich in meinem Leben noch nie selber angestellt. Und ich habe also wirklich auch, wie gesagt, mit der ersten kleinen Cocktailbar, mit jenem, ich war noch während des Studiums, habe ich auch natürlich so Webseiten gebaut und weiß der Teufel was, habe ich eben immer gesehen, wie schwer das Leben den Selbstständigen gemacht wird. Ja, wie man sich immer hinten anstellen muss, wenn man ein Bankkonto aufmachen muss. Ne? Ja, du hast kein geregeltes Einkommen, wir mögen dich nicht, wir verstehen dich nicht. Wie ich immer da saß und bis heute noch sitze und einmal im Quartal oder manchmal einmal im Monat meinen Sonntag einbüßen muss und meine Buchhaltung machen muss. Und für mich ist es immer wirklich, ich wollte immer dieser Zielgruppe helfen. Und das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen kitschig oder seltsam, aber habe dann in der Werbebranche für eine Zeit lang gearbeitet und bin nur so, als mal wieder eine meiner Firmen vorbei war und ich brauchte dringend Kohle, durch Zufall habe ich angefangen, ein Buchhaltungsunternehmen, so das DATEV des Nordens, zu beraten. Und ich hasse Buchhaltung wirklich zutiefst, war auch die schlechteste Note in meinem Studium. Und ich habe einfach nur gedacht, so ich bin da 2 oder 3 Monate, ich brauchte dringend Kohle, was macht man? Man krempelt die Erben hoch, macht ein bisschen Beratung. Und dann habe ich aber einfach gesehen über die Zeit hinweg, habe dann auch dort innerhalb dieses Unternehmens Debitur aufgebaut und dann hat sich das später gelöst. Und ich hatte es dauerte eine gewisse Zeit, aber dann kriegte ich quasi die erste Feedback von den Kunden, in den ersten Gesprächen und ich habe mit mindestens 1000 persönlich gesprochen. Wow, Chris, richtig cool, was du da machst. Du hast uns wirklich halt den Arsch gerettet. Du hast uns diesen Schmerz, den man in diesem Bereich hat. Und das ist nicht nur ein Schmerz, dass man es tun muss, aber auch diese hohe Unsicherheit, dass man nicht weiß, was. Das Schreiben vom Finanzamt, ach du großer Gott, jetzt muss ich da eine Nachzahlung, das kann ich nicht. Also es ist ja schon sehr, sehr viele Probleme und Ängste in diesem Bereich. Ja. Und wenn man eben hier gute Produkte baut, in dem Fall war es einfach nur eine einfache Buchhaltungslösung. Bei Kontist ist es jetzt eben halt ein einfaches und automatisiertes Bankkonto, was ja irgendwie so automatisch die Steuern beiseite legt. Da kommt einem wirklich große Dankbarkeit von den Usern zurück. Und das war für mich eigentlich so immer der treibende Punkt. Ja, ich möchte die Selbstständigkeit generell voranbringen, weil ich glaube, sie ist ein ganz, ganz wichtiger Teil innerhalb unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass aufgrund des politischen Systems extrem viele Steine in den Weg geworfen werden. Also die große politische Richtung ist eigentlich eher die, wir versuchen alle Leute in den klassischen Lohn- und Brotsektor unterzubringen, was ich nicht unbedingt für richtig halte. Und deswegen müssen wir quasi diese Leute unterstützen. Ich hätte jetzt in die Politik gehen können, mache ich vielleicht eines Tages später noch, aber jetzt bin ich erst dazu gekommen und habe mir gesagt, so, ich denke, es müsste doch eigentlich mit Technologie möglich sein, die Menschen so stark zu unterstützen, dass sie einfach das tun können, auf was sie Lust haben und wir versuchen mit der Technologie den Rest zu machen. Ne? Und da bin ich, glaube ich, sehr stark auch geprägt davon. Ich habe 10 Jahre meines Lebens in Dänemark gelebt. Meine Frau ist Dänin, habe dort auch einige der Firmen aufgebaut. Und dort haben wir, ich sage ja immer so, dort habe ich in der Zukunft gelebt. Ne? Also Skandinavien ist in vielen Bereichen, würde ich mal sagen, so 5 bis 10 Jahre in Deutschland voraus. Ne? Gerade was auch die effektive Nutzung von Technologie betrifft, Unternehmensführung und sowas sind auch, glaube ich, ganz interessante Aspekte mit dabei. Aber da habe ich, glaube ich, so diese Vision, die ich jetzt quasi meinen anderen Produkten und Firmen umsetze, eigentlich von oben eingetrichtert gekriegt. Das ist, durch ein effektives Nutzen von Technologie schaffst du es wirklich, das Leben der Menschen zu verbessern. Und das hört man viel aus dem Silicon Valley. Ja, da ist es ganz anders getrieben. Ich bin, wie gesagt, eher von Skandinavien getrieben. Wenn ich mir anschaue, wie dort der öffentliche Sektor funktioniert, ja, wie ich meine Steuererklärung alles komplett digital, wie ich meine Krankenakte, meine Frau wurde irgendwie operiert vor einigen Jahren mehrfach in Dänemark, und wir mussten zum Follow-up hier in Berlin zum Arzt, und dann lockt sie sich halt einfach ein, holt sich ihre Röntgenbilder von vor 10 Jahren, lädt sich die kurz runter und wir gehen zum Arzt. Ja. Einfach, und dieses Thema, ja, wie, und ich rede hier wirklich der Nutzen für das Individuum, ja, hier geht es mir nicht um, ne, diese Silicon Valley, wir versuchen die Politik zu übernehmen, sondern den Nutzen fürs Individuum zu schaffen, sodass es, um hier Verbesserungen zu machen. Und das ist für mich eigentlich so die treibende Kraft hinter sowohl Debitur als auch Contist gewesen. Und ich glaube auch, genau die Geschichte, wie ich sie dir jetzt gerade erzählt habe, das ist auch der Art und Weise, wie ich jetzt mein Team abhole oder mein Team gefunden habe. Ne? Wer bei mir in einem Jobinterview sitzt, der kriegt halt diese Geschichte gehört. Ne? Und dann frage ich ihn oder sie, was hältst du davon? Kannst du das sehen? Ja? Ist das eine Shared Vision? Und ich sag immer, wenn wir Leute einstellen, ich bin derjenige, der den Culture Check macht, und das ist eben für mich das, wie ich versuche, diese Vision von Anfang an auch ins Team zu bringen.
Wie machst du das denn jetzt genau? Also jetzt, ich sammle dir mal kurz ein. Die Vision, glaube ich, die ist auf den Punkt. Die ist absolut verstehbar, und die ist vor allen Dingen, sagen wir mal, die polarisiert so ein bisschen. Also es gibt genügend Leute, die sind anderer Meinung, und die würden direkt sagen, nee, das ist alles nix. Also wir wollen weiter IG Metall, SPD, Braunkohle, Steinbruch. Also die gucken nach hinten und die lehnen es ab. Fein, gut, super. Diese Leute hast du ja gar nicht dabei. Verstehe ich. Und jetzt ist die große Vision, wir wollen Selbstständigen helfen, weil wir glauben, und das ist nicht richtig oder falsch, sondern es ist einfach ein Glaube, dass wir mehr für Selbstständige machen dürfen und wollen. Fein, ganz hoher Level. So, und jetzt geht's rein ins Tagesgeschäft. Wie haltet ihr das denn im Tagesgeschäft durch? Also, wie machst du es tatsächlich, dass du es machst nach dem Bewerbungsgespräch?
Genau, es ist eines Tricks bemüht. Allerdings muss ich auch fairerweise sagen, dass da meine Mittel jetzt am Ende sind. Und zwar, wir hatten eine Faustregel, und die hieß, niemand darf bei uns anfangen zu arbeiten, der nicht schon mal als Selbstständiger gearbeitet hat. Jetzt habe ich zum Beispiel mein Co-Founder, der das eben noch nicht hatte, der kam von einer anderen Challenger Bank, und dann hat er eben auf als Selbstständiger, ne, als Freelancer bei uns angefangen, wie viele andere auch. Ja, wir haben da ganz klare Regeln gehabt und so. Das wurde dann auf jeden Fall automatisch irgendwann mal umgestellt in den Arbeitsvertrag rein. Also das sollte jetzt nicht irgendwie zu Missbrauch aus Arbeitgebersicht anhalten. Und wir haben auch genau dieselben Rechte. Also wer krank war, der durfte weiter seine Rechnung stellen. Und wir haben da auch jetzt nicht getrackt, irgendwie Urlaub und so. Also viele im Team wussten gar nicht, wer war jetzt angestellt und wer nicht. Aber ich habe immer diese Philosophie, wer nicht den Angstschweiß auf seiner Stirn gespürt hat, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt bekommen hat, der kann im Endeffekt, der kann nicht das verstehen, weil ich habe das schon öfters mal auch mit meinen Marketing-Teams und Kommunikationsteams, die auch ganz wichtig in der Kommunikation sind und die sich dann so ein bisschen lustig machen über die Probleme der Selbstständigen. Und dann sage ich so, also ich meine, Ironie, ja, oder Sarkasmus ist vielleicht schon angebracht, manchmal bei unserem System, aber ganz, 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 ganz wichtig, das ist keine Trivialität. Hier geht es um existenzielle Nöte und Bedrohungen. Ja, ich habe viele getroffen, denen das Genick gebrochen haben, weil sie nicht genügend Steuern zurückgelegt haben, ne? Weil sie das System von Anfang an nicht verstanden haben und sowas. Ja, und ich glaube, man muss mit der nötigen Ernsthaftigkeit da rausgehen. Und deswegen war es mir eben auch ganz wichtig, ja, auch wenn man es nicht hundertprozentig simulieren kann, denn ich meine, bloß weil man jetzt eben auf Rechnung am Anfang arbeitet, ist man ja Fluktuation im Einkommen wie andere Selbstständige und so weiter. Aber das war, glaube ich, schon auf jeden Fall so in den ersten 2-3 Jahren von Contist ein Mittel, was ich immer benutzt habe. Und ich hab das auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, zur Auslese am Anfang benutzt. Also wir haben den einen oder anderen guten Mitarbeiter, der quasi, wie soll ich sagen, schon, also qualitativ, von seiner Qualifizierung her hätte gepasst, nicht genommen, weil er sich auf dieses Spiel nicht einlassen wollte. Ja. Und ist total fair, ja. Aber ich glaube, man muss eben hier auch bei, gerade am Anfang, wenn man so eine Kultur setzt, auch schon wirklich hart darauf achten, dass die Leute, die man kriegt, ja, im Kern die Vision und die Mission und sowas teilen. Ja, später, wenn der Laden wächst, dann kann man versuchen, dann hat man auch Zeit gehabt, es immer wieder zu wiederholen, an praktischen Beispielen gut vorzuleben und so. Und hat dann diese Multiplikatoren innerhalb im Team, die einem helfen, das weiter rauszutragen. Ne? Aber gerade am Anfang ist es wichtig, denke ich, dass man eben nicht als Gründer und CEO der Einzige ist, der diese Vision hat, sondern dass man eben versucht, erstmal das Team darum zu bilden.
Jetzt hast du diesen Zustand hergestellt, gehen wir mal ruhig mal ganz zu den Anfang. Und du hast Leute, die alle schon als irgendwas ein paar Jahre richtig selbstständig unterwegs waren. Also mit all den Hochs und Tiefs, die du dann hast als Selbstständiger, mit all denen, ich liebe dieses Bild des Angstschweißes, hatte ich letztens selber erst, ihr Finanzamt Hannover. Und dann kommt ein Brief, wo ich so denke, oh, hör mal, ey. Ach Gottchen, das wisst ihr auch nicht. Und das ist denn ja schon mal so eine ganz eigene Erfahrung. Ich bin da total bei dir. So, jetzt leite ich da nicht unbedingt deine Motivation draus ab. Also ich leite da draus ab, ja, dieses Finanzsystem ist also unglaublich oldschool. Also wenn das eine Amt nicht weiß, was das andere treibt, das ist gruselig. Und dann muss ich irgendwie Behördenpapiere von Behörde A zu Behörde B schicken, weil die nichts miteinander zu tun haben. Also es ist wirklich Steinzeit. Fein, das bringt mich aber noch nicht an den Punkt, dass ich sage, ich will den Selbstständigen da draußen, den Freelancern, den Gründern irgendwie helfen. Das bringt mich ja eher raus, aus, das ist alles doof und Deutschland ist sowieso scheiße. Wie stellst du denn jetzt im Tagesbetrieb, oder was heißt, stellst sicher, also sowas sicherstellen lässt sich das ja nicht. Wie hoch und wie oft ist denn diese Idee, diese Vision dahinter, Diskussionsthema bei euch, kutan oder subkutan?
Naja, also wir haben jetzt gerade wieder eine Periode hinter uns, wo wir uns neu strukturiert haben und neue Ziele also nochmal die Ziele diskutiert haben. Und wir haben für OKRs, für den es was sagt, also dieses Messsystem anhand, wie man quasi Firmen strukturiert und dann auch die Performance dementsprechend messert, eingeführt. Und das war nochmal ein ganz guter Moment, so nach 3 Jahren hinzugehen und nochmal zu sagen, was sind denn, ist unsere Vision noch dieselbe, unsere Mission, unsere Goals. Aber das haben wir, glaube ich, insgesamt 2-mal gemacht. Einmal ganz am Anfang, da haben wir mal einen Tagesworkshop gemacht. Damals waren wir vielleicht noch so um die 10 Leute, inklusive der 4 Co-Founders, und haben uns quasi wirklich hingesetzt und das mal versucht auszudiskutieren. Ja. Aber dann hatten wir es, dann sind wir damit irgendwie 2,5 Jahre gelaufen und dann haben wir nochmal es nochmal gemacht. Ich meine, als Co-Founder bin ich ein paar Mal öfters in diese Visions- und Missionsdebatte gekommen, weil es ist eigentlich immer, wenn man das Investor-Deck macht, das Pitch-Deck macht, ne, dann holt man irgendwie, dann der ist dann meistens so die erste oder zweite Slide, ist es dann, und dann schaut man sie sich an und sagt so, ehrlich, ist es noch so wirklich das Richtige? Ja. Aber für mich ist es so, was ich habe ja gerade die Vision jetzt nicht in so einem sneaken Satz gesagt. Ne? So, wir haben den Satz mal definiert, kann man auch mal sagen, so create a world where self-employed can work on what they love with peace of mind. Ne? Das ist quasi so der hohe gelegene Vision. Und dann haben wir darunter die Mission Statement, Contist builds a financial operating system for the self-employed. Das ist so ein bisschen mehr. Dann unten drunter, und dann sind wir hingegangen und haben uns quasi noch die das auf, also Ziele gesetzt im Unternehmen und haben irgendwie gesagt so, okay, also ne, die Kunden, die Shareholders, die Employees und Partners, wir haben relativ wichtige mit unseren Partnerbanken und jetzt auch mit einer Firma wie Haufe, also die spielen auch eine relativ wichtige Rolle darunter und haben quasi da auch nochmal ganz genau definiert, was für jede von diesen vier Gruppen, was da denn eigentlich so unser Herangehen, unser Ziel ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, um versuchen, auf deine Frage zu beantworten, das sind schöne Worte, die muss man haben, die haben wir auch bei uns im Büro hängen und visualisiert und alles drum und dran. Aber wenn ich die Kultur wirklich verankern möchte und wirklich schauen müsste, ja, ich meine, kein Mensch kann ja so ein Vision-Satz da dann so auswendig lernen, ja. Aber das machen die wenigsten. Ich komme da eher so von dieser emotionalen Seite her. Und wenn auch immer, ich komme gerade aus dem All Hands, deswegen war ich auch ein bisschen spät. Und da stand ich wieder auf der Bühne vor meinem Team. Und ich erzähle diese Geschichten. Ich erzähle die Geschichten von unseren Kunden. Ja, und ich glaube, indem ich immer wieder diese Geschichten erzähle, für wen tun wir das, warum machen wir das, ja, warum habe ich das Ganze angefangen, was ist, ich bin ja so der, ich habe ja, wie gesagt, als Kleinunternehmer selber angefangen, ja, ich glaube, dieses Geschichten erzählen ist eigentlich so, wie du die Leute ab.
Ich bin total bei dir, lass uns die zwei Dinge nochmal aufs Tableau bringen. Der eine Teil ist, und ich danke sehr für die Aussage, es geht nicht um diesen schmissigen Satz, der in den Broschüren steht. Den dürfen wir alle haben, verstehe ich. Aber die Vision ist nicht der Satz, sondern die Vision ist die Gedankenwolke hinterm Satz. Und die Geschichte, die du beschrieben hast, die macht absolut Sinn, kann jeder dran folgen. Und na klar, das darfst du jetzt irgendwie so ein bisschen eindampfen. Und ich glaube, diese Sätze, diese Slogans, die ich auch einfordere von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, die sind, sagen wir mal, so ein Bookmark. Also die sollen dich dran erinnern. Aber das, was hinter dem Satz kommt, ist dann die große Idee, die uns Chris vom halben Jahr auf der Bühne formuliert hat. Erinnerst dich dran, ne? Weißt du? Passt also nicht, was du da gerade machst, in das, was sich Chris gedacht hat. So, also da ist der Slogan, glaube ich, so wie ihr das auch handhabt, so eine Stütze. Und dann hast du was ganz Interessantes gesagt, zwar Storytelling. Da dürfen, glaube ich, noch mal eine ganze Handvoll Führungskräfte drüber nachdenken. Jetzt haben nicht alle First-Hand-Experience mit dem eigenen Produkt, so wie du das hast. Das macht natürlich noch mal massiv Credibility, würde ich denken, dass du da überall schon mal gewesen bist und sehr live sagen kannst, was soll das Produkt können und was soll es nicht können, weil es einfach, du weißt es, du hast den Schmerz schon mal gehabt und die Briefe gelesen. Die Credibility muss jetzt nicht unbedingt jede Führungskraft da draußen auch haben, aber dennoch hilft es, habe ich verstanden, die Geschichte immer und immer und immer wieder zu erzählen, und zwar als Geschichte. Das ist das, was du machst, ja?
Genau, aber ich glaube schon, wenn du, ja, ich verstehe, nicht jeder kann durch den Weg durchgegangen sein, wie ich ihn auch tue. Wie gesagt, man kann ja versuchen, es zu emulieren, indem man, wie ich sage, dann die Leute erstmal als Selbstständige in meinem Fall anschlägt, aber vielleicht geht's auch nicht immer. Aber ich glaube schon, wenn ich jetzt auch andere Führungskräfte in anderen Situationen reinversetzt, ich meine, verbring den Tag oder zwei mit deinen Kunden. Ja, und diese Geschichte Ja, aus den Problemen und den Erfolgen, die deine Kunden mit deinem Produkt haben oder die sie generell im Leben natürlich schon irgendwie wahrscheinlich Produkt gezogen haben. Ich glaube, wenn du denen die erzählst, ja, dann machst du den Bogen rund. Ja, weil ich denke, es ist eine generelle Tendenz, die sehe ich sogar schon ein bisschen bei uns am Anfang. Normalerweise ist bei Startups immer noch relativ harmlos, ist, dass man sich immer weiter vom Kunden entfernt. Ne? Also Großunternehmen, das sind ja dann meistens Lichtjahre vom Kunden weg und dieses immer wieder zurückkommen und ich denke im Endeffekt so die Vision, ich habe jetzt keine riesigen Bücher darüber gelesen und vielleicht gibt es auch andere Examples, aber ich glaube schon, dass die Vision in den meisten Fällen sich auf den Kunden bezieht, ja, oder was mit dem Kunden zu tun hat und die Geschichte zu erzählen in Perspektive heraus, ja, und sie runterzubrechen eben in die Umgangssprache und die Geschichte des Kunden zu erzählen. Und eigentlich jetzt sprichst du über die Vision, aber du erzählst gerade, wie der Kunde eben mit dem Produkt oder nicht zurechtkommt oder sowas als Führungskraft. Und ich glaube, darin liegt der Charme und so funktioniert in dem Bereich Storytelling. Weil ich kann mich mit dem konkreten Problem, dem konkreten Kunden identifizieren, hoffentlich im Unternehmen. Und wenn ich davon 10 oder 15 Geschichten oder auch 20 gehört habe, dann ergibt diese 15 oder 20 Geschichten um dieses Thema herum, gibt dir Handlungsleitfäden, was wir wollen und was wir nicht wollen. In dem Art und Weise, wie ich die Geschichte erzähle. Ja, und ich glaube, so kann man das den Menschen, die wissen gar nicht, und ich muss sie auch nicht immer wieder mit dem einen Satz langweilen und mit dem so, wir machen das so bei uns in der Firma, sondern ich erzähle diese kleinen Geschichten vom Kunden außenrum und ich in der Weise, wie ich es behandle und wie ich es erzähle, erzähle ich auch, wie wir das gerne tun wollen in dem Unternehmen, sich dann ein Picture, ganz unbewusst, ja, und ich glaube, so fange ich dann an, die Leute abzuholen und also dass quasi jeder versteht, ja, so tun wir es und nein, so tun wir es nicht, ne? Diese Leitlinienkultur aufzubauen.
Sehr cool, super auf den Punkt gebracht, den finde ich schön. Jetzt werden natürlich ein paar Leute einwerfen, ich bin ja harte Führungskraft, ich bin noch nicht der Geschichtenonkel, das müssen die doch mal verstehen, sonst hörte ich schon. Du sagst aber, das ist mit dem Imperativ nicht zu machen, ja? Das ist, also, es ist so, steht der Tropfen höhlt den Stein.
Genau, also ich denke auf keinen Fall. Ja, also gerade, ich meine, nichts umsonst, ich weiß gerade die Zahlen nicht, vielleicht weißt du sie, wie viele Leute schon in ihrem Kopf ja gekündigt haben und dies und jenes, ja. Die Zahlen sind ja immer erschreckend. Ich denke gerade, also Es ist natürlich immer so ein bisschen zweischneidig. Ich bin nicht nur Führungskraft, sondern es ist auch mein Unternehmen. Ne? Also habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Motivation dahinter, dass das hier alles gut ist und so. Aber ich habe sehr, sehr viel mich mit dem Thema, also Kultur als Träger. Wir haben auch eins der ersten Ziele. Wir hatten natürlich immer im Unternehmen Ziele, wie viele Kunden wir erreichen wollen. Und das nächste Ziel war, wie die Kundenzufriedenheit mit dem Produkt sein sollte. Und das nächste Ziel war, so, wir wollten eben das coolste Startup in Berlin sein. Ja, und ich habe mich immer sehr, sehr stark, wie soll ich sagen, als Anti-Rocket definiert, um das jetzt mal so zu sagen, weil ich überhaupt nicht an diese Kultur, ja, ich habe es in meinem Studium noch gelernt und da hieß es noch die Coca-Cola-Kultur, der Gründer von Coca-Cola hat ja so ein bisschen gesagt, ein bisschen Angst gehört dazu und macht gutes Management aus, ja, glaube ich aber überhaupt nicht was dran, ja, also ich denke dran, wir müssen die Menschen begeistern, wir müssen sie mitziehen, nur wer die intrinsische Motivation quasi, wer diesen Knopf findet bei seinen Mitarbeitern, ja, der wird langfristig gesehen es schaffen, Erfolg zu haben. Ich bin manchmal sehr traurig, muss ich gestehen, weil dann sehe ich diese und ich habe ja nur einen Berliner Gruppe genannt, aber da gibt es einige von hier gerade, ich weiß nicht, warum in dieser Stadt dies so angezogen wird, aber sicher in Deutschland generell, wo eben eher mit dieser Peitschenmentalität gearbeitet wird und ganz unerfolgreich sind sie leider nicht. Und natürlich muss ich mir auch fallen lassen, als Gründer und Führungskraft, dass warum ist nicht meine Vision? Aber es ist vielleicht auch eine Vision, die jetzt nicht sehr auf diese kundenbezogene Vision ist, dass ich gerne ausziehen wollte, um zu beweisen, dass mit einer tollen Firmenkultur man auch den Grundstein Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen setzen kann und eben langfristig gedacht hier zu arbeiten. Die vorvorletzte Firma, aus der dann aus der Debitur entstanden ist, hieß Economic. Ich nenne es mal das Dativ des Nordens, nicht aufgrund der was Dativ in Deutschland hier ist, sondern weil sie eine Marktführerschaft dort hatten und da Buchhaltungssysteme hergestellt haben. Und es war eine Firma, die mich sehr inspiriert hat für meinen eigenen Managementstil und für meine eigene Geschichte. Und da war einfach ein wirklich tolles Klima in dieser Firma. Ja. Und ich bin dazugestoßen zu der Truppe. Da waren das irgendwie 25 Mann. Und ich dachte, wie gesagt, nur ich würde da 2 Monate bleiben. Und 8 Jahre später und eine Firmengründung innerhalb dieses, war ich da im 100 Leute und so. Aber ich habe wirklich in Skandinavien gelernt und gesehen, wie eben Mitarbeitermotivation, Firmenkultur ganz anders funktioniert, den Menschen Vertrauen zu schenken, die Menschen ihren individuellen quasi alleine zu lassen, forget Micromanagement. Das klingt, das sind alles so Schlagworte, empower people. Aber genau das versuche ich und ich glaube, egal mit wem man mit meinem Team spricht, ich glaube, die Menschen würden dieses bestätigen, wenn sie dann gefragt würde. Das versuche ich ganz stark vorzuleben, auch ganz stark vorzuleben, dieses wir müssen das aushalten als Führungskräfte. Ich meine, wir haben immer wieder heftige Diskussionen, müssen wir mehr fordern von den Leuten, müssen wir mehr disziplinarisch eingreifen, müssen wir mehr und natürlich Freiheit kommt mit Verantwortung. Ja, das ist ganz klar, ja, und die ganze Firma wird nichts werden, wenn sich alle nur zurücklegen. Wir sind ein Startup, wir müssen schon richtig reinklopfen und manchmal macht das einen schon richtig nervös. Auch meine anderen Führungskräfte sehe ich richtig, richtig nervös, dass man eben nicht in dieses Oldschool-System reinführt. Aber da tue ich wie ein Mantra wiederholen, das ist unsere Firmenkultur. Wir müssen vertrauen, ja, wir müssen den bessere Tools in die Hand geben, aber und das sehe ich ganz stark, auch diese skandinavische Firmenkultur nach Deutschland zu bringen. Es ist eine meiner Ziele, aber es ist auch schwierig, weil es ist eben nicht ganz in unseren deutschen Genen drinne. Jetzt haben wir 16 Nationalitäten, nicht nur Deutsche dort, aber oder eigentlich mehr weniger Deutsche als Nicht-Deutsche. Aber es ist schon nicht ganz einfach und auch ich muss gestehen, manchmal ein Quäntchen Naivität und auch ich muss immer wieder lernen, man kann sich da nicht zurücklehnen und einfach nur denken, das, was man sich da so ausgedacht hat, das wird auch funktionieren. Ne?
Ja, das stimmt. Und ich, weißt du, ich glaube so, das Deutsche, das scheint es wohl doch noch zu geben, das weicht sich aber mit steigendem Geburtsalter auf, habe ich den Eindruck. Also ich kenne keinen, sagen wir mal so, oder weniger aus meiner Generation und älter, die eine ähnliche Entspanntheit zum Thema Geld und Erwartungshaltung im Beruf an den Tag legen, wie manche Leute, die bei mir in den diversen Kursen sind, die irgendwie jetzt so in den 28 Jahre alt sind oder sowas. Also das ändert sich schon aus ganz verschiedenen Gründen. Also ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg. Jetzt habe ich, also 2 Fragen habe ich noch auf meinem Zettel. Und zwar die eine geht jetzt genau in die Richtung. Jetzt habt ihr die Vision. Und ihr arbeitet für den Kunden Selbstständigen. Jetzt kommt der Kunde Selbstständige und hat einen Vorschlag und alle sagen, ja, das macht total Sinn und das würde uns total helfen und das zählt total auf die Mission ein. Und wir können es uns gerade ums Verrecken nicht leisten, weil wir noch 15 andere Sachen haben, die auch total auf die Vision einzahlen. Wie geht ihr denn mit solchen nein, ich nenne es nicht Konflikt, aber mit solchen Interessenskollisionen um? Also hier ist irgendwie die Anforderung und irgendwie einer von aus dem Team sagt, nee, das hier müssen wir machen, weil das zahlt auf den Kunden ein, auf die Vision ein. Und entweder es lässt sich nicht finanzieren oder andere Leute sagen, nein, das geht da nicht. Wie ist denn die Diskussionskultur da intern?
Naja, also ich sag immer so, Unternehmer sein und Gründer sein heißt im Endeffekt jeden Tag entscheiden zu müssen, was du nicht tun kannst. Ja, das ist wirklich schrecklich, also das bringt einen manchmal echt ins Grab, weil mehr so viel Geld, wie ich brauche und das Team größer und alles drum und dran. Und ich würde natürlich das Projekt, das perfekte Produkt bauen, aber es ist wieder dieser extremen Fokus auf, das können wir halt und das können wir nicht. Ja. Der ist schon auch nicht schlecht, weil er uns diszipliniert, natürlich auch immer nach dem Wichtigsten zu fragen und immer wieder jeden Tag zu hinterfragen, so ist das denn wirklich das Wichtigste, ist das wirklich das Wichtigste? Ne? Aber das ist, würde ich mal sagen, so die wesentliche Herausforderung. Und von der Kultur her, auch da versuche ich eine sehr stark konsensusgetriebene Kultur zu haben. Es sind auch zum Beispiel 4 Co-Founders im Team. Dort ist es natürlich so, ne? Jeder ist in seiner Kiste. Auch wieder hier das Beispiel Customer Support ist, glaube ich, sehr gut, weil die haben natürlich sehr, sehr stark mit den Kunden zu kommen. Dann kommen sie oft zu mir, sind frustriert. Chris, kann doch nicht wahr sein. Wir sagen jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr und was ist nicht und so. Und klar, das ist richtig hart, dann auch da zu navigieren, den Einzelnen klar zu machen, warum man das tut, ja, was man tut. Aber ich glaube, die einzigste Chance, die man hat, und ich bin jemand, der einfach sehr, sehr versucht, sehr, sehr transparent und offen und ehrlich zu sein. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Themen, die ich nicht mit allen in der Firma teile. Ja, sondern einfach nur wirklich und ganz offen hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, so ist es. Ich habe ich habe ganz sicher, ja, die Weisheit Licht mit Löffeln gegessen, ja. Aber ich glaube, aus den und den Gründen ist es die richtige Entscheidung. Wir können da gerne drüber diskutieren und ich höre auch zu, was ihr sagt. Ja, ich versuche auch als Führungskraft eigentlich nur, wenn es unbedingt nötig ist, so die letzte Entscheidung zu treffen, sondern eher versuchen, da skandinavisch einen Konsens zu finden, ja, weil ich glaube, sonst verlierst du deine Mitarbeiter relativ rasch, also physisch, aber auch einfach vom Mindset her, ne? Weil wenn du zu oft von oben heraus quasi Entscheidungen fällst, die nicht mehr nachvollziehbar sind, dann das ist, glaube ich, der größte demotivierende Faktor.
Ja, kaufe ich ihn. Jetzt sind wir direkt fließend in der letzten Frage, und zwar, die hattest du gerade so ein bisschen angedeutet, und zwar geht die Frage in die Richtung Skalierung. Jetzt verstehe ich, sagen wir mal, so eine Firma, und ich denke mir jetzt gerade eine Zahl aus, das mag sicherlich an der Fähigkeit der Führungskraft hängen. Bis zu 100 Leute kann ich mir gut vorstellen, würde ich als Gründer noch mit jedem genau so einen dichten Kontakt haben können, wie du das jetzt beschrieben hast. Wenn ich mir vorstelle, das Ding skaliert auf 1000, wie würdest du denn, was ist denn deine Idee? Hast du da einen Plan für quasi, eine Idee für? Wie würdest du es denn machen, wenn jetzt Contist den 1000. Mitarbeiter eingestellt hat? Wie würdest du das, was wir jetzt besprochen haben, aufrechthalten können?
Ja, das ist natürlich zu einem gewissen Grad hypothetisch, aber ich habe auch ich oder wahrscheinlich hat jeder gewisse Vorbilder. Wie gesagt, mein letztes bei der Firma, auf die ich mich vorbezogen habe, Economic in Dänemark, der CEO dort, vieles von seinem Führungsstil hat mich sehr inspiriert und habe ich quasi übernommen. Und der hatte zum Beispiel er hatte nie ein eigenes Büro. Auf keinen Fall dieses Glass Tower Geschichte. Der kam ins Büro rein und setzte sich irgendwo hin jeden Tag zu irgendjemand, mal ein Customer Support, mal dorthin, mal hierhin und so. Der arbeitete auch mal einen Tag beim Support mit, wenn es Not am Mann war. Jetzt nicht als Aushilfe, sondern einfach um mit dem Kundenkontakt weiter zu haben. Aber ich glaube, was ich auch zum Beispiel sehr daran glaube, ich sitze auch irgendwie mitten im Team drinne, hinter mir sitzt der Customer Support, vor mir das Marketing. Ich glaube in dieses eben mittendrin sein, ja, auch dass sie zuhören können weiter, wenn dann auch mal Gespräche aufkommen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Okay, bei 1000 Leuten wird es nur noch zu einem begrenzten Maß möglich sein, aber ich glaube schon, wenn du sicherstellen möchtest, dass du dich nicht auch mit deinen Zielen, deinen Visionen, deiner Mitarbeiterführung von dem, was da in der Firma lebt und so, dann schafft einen Ivory Tower und dein schönes Riesenbüro mit riesigen Glasfenstern ab. Ja, ich weiß, es ist massiv lästig, weil auch ich, ne, weil ich muss viele vertrauliche Gespräche führen und natürlich wäre es deutlich einfacher, ich hätte ein Büro und da gäbe es eine Tür und dann könnte man zumachen und dann müsste ich mir nicht einen Meetingraum suchen und alles drum und dran. Aber ich glaube, das Vorleben als Führungskraft, ja, der Vision, der Mission, der Kultur, der Values ist das Wichtigste. Und ich glaube, trotz alledem, auch wenn man, wenn ich mir, wie gesagt, Führungskräfte jetzt auch auf diesem Level anschaue, hier in Berliner Startups, hatte kürzlich mal das Vergnügen mit dem CEO von SumUp zusammenzusitzen und sowas. Wenn du im Endeffekt dann denkst, das wäre für mich auch schon eine Inspiration. Ne? Aber ich glaube, vor allen Dingen dieses Thema nicht abzuheben, das wäre für mich, glaube ich, so der größte Garant. Da denke ich jetzt einfach nur sehr, sehr dänisch. Ja. Da bin ich eben sehr stark beeinflusst worden. Das ist für mich so der größte Garant, das auch, wenn die Firma relativ groß ist, noch weiter gut betreiben zu können.
Cool, ja. Was wäre für dich dein heißester Tipp an so eine standardangestellte Führungskraft, wenn es darum geht, in einem eigenen Verantwortungsbereich, wie nennen wir das jetzt mal, eine gute Kultur aufzubauen, und zwar so in der Richtung, wie du sie beschrieben hast. Also offen, wir wissen, wozu wir das hier machen und so weiter und so fort. Was wäre da für dich ein Tipp?
Aber es ist so, geh raus, schau dir den bring es zurück, ja, sei gerade für das, erzähl die Geschichte, ja, lebe die Werte vor. Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn man irgendwie eine Sache einfordert, es aber selber nicht tut, ja, wird dir nie jemand folgen und niemand glauben. Ne? Und ich glaube, halte aus, dass das Abgeben von Verantwortung, ja, einen sehr unwohl fühlen lässt. Ja, aber ich glaube, nur indem man eben dieses auch tut, das Vertrauen auf die Leute da draußen verteilt, sie machen lässt, nur so schaffen wir es auch wirklich, eine Kultur zu kreieren, in denen eben dann diese positiven Dinge entstehen, die wir als Führungskräfte uns von unserem Team einmal wünschen.
Prima. Ich danke dir sehr. Christoph Blandner, Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank fürs Interview.
Tschüss.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Chris Plantner und ich bitte die etwas fragwürdige Soundqualität mittendrin hin und wieder mal zu entschuldigen. Hier, bevor wir Schluss machen, nochmal schnell den Hinweis auf die Teamziele-Challenge. Alles weitere auf leben-führen.de. Es geht darum, dass Sie einen Prozess an die Hand bekommen, den Sie jedes Jahr wieder durchführen können, mit dem Sie mit und für Ihre Mitarbeiter wirksame, motivierende und richtig gute Ziele erstellen können. Und zwar mit dem Ziel, dass das alles Ende Januar fertig ist. Fertig ist heißt unterschrieben mit Ihren Mitarbeitern, wenn Sie das so machen, abgegeben beim Chef, bei HR, wo auch immer, aber dass Sie Ihren Prozess Ende Januar erledigt haben, damit Sie endlich mal wieder von Jahreszielen sprechen können und nicht so von, naja, so Halbjahres-, Dreivierteljahreszielen. Das ist meine Einladung an Sie. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.